Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Vom Kontinent der Weltkriege zur Institution des Friedens. Die EU erhält den Friedensnobelpreis.
The European Union is really the biggest peacemaking institution ever created in world history,
sagt EU-Ratspräsident von Rompuy. Ein Brite aus Herisau. Ist der neue Pro Helvetia-Direktor Andrew Holland so provokativ wie sein Vorgänger? Wenn der Taxifahrer den König in die Knie zwingt, Wirtschaftskrise im Musterstaat Jordanien. Und die neue, alte Häuserbesetzerszene in Berlin.
Und das ist unser ältester Senior hier.
Und 96.
Rentner als Häuserbesetzer im Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Tränen, Tränen der Freude heute in Brüssel. Endlich einmal eine gute Nachricht. Die EU gewinnt den Friedensnobelpreis. Urs Bruderer.
Er habe heute beim Aufstehen nicht mit einem so guten Tag gerechnet, sagte EU-Kommissionspräsident Barroso. Aber wie er das gesagt hat.
I have to say that when I woke up this morning, I did not expect it to be such a good day.
Der Medienprofi, sonst stets bereit, Begeisterung zu spielen, ringt um Worte. Vor Rührung darf man vermuten. Rührung auch bei den Mitarbeitern der EU-Kommission. Sie sollen einander in den Armen gelegen haben, mit Tränen in den Augen, als sie vom Friedensnobelpreis für die EU erfuhren. Von Stolz sprach der Präsident des Europäischen Rates, Van Rompuy.
We are all very proud, and we, that means not only the European leaders, all the European citizens. From this generation and the former generation.
Die Bürger Europas seien stolz, die jüngere wie die ältere Generation. Europa habe während Jahrhunderten unter Kriegen gelitten, bis nach dem Zweiten Weltkrieg die EU bzw. ihre Vorläuferinnen geschaffen worden seien.
The European Union is really the biggest peacemaking institution ever created in world history.
Die EU sei die größte Friedensstifterin der Weltgeschichte. Ihre Aufgabe sei jetzt, Friede, Demokratie und Menschenrechte in der übrigen Welt zu fördern. Anders sieht es EU-Parlamentspräsident Schulz.
Der Beitrag Europas zum Frieden in der Welt, der ist eigentlich relativ stabil. Was bei uns bedroht ist, ist der Frieden nach innen. Es kann nicht sein, dass wir in einer Union leben, in der in einem Land Leute wirklich richtig reich sind und die anderen Akademiker zum Teil in Mülltonnen wühlen müssen, um Essen zu finden.
Dieser Zustand sei eines Friedensnobelpreises eigentlich unwürdig. Europa brauche nach innen dringend mehr Gerechtigkeit. Dennoch hat ihn der Preis gefreut.
Das ist eine Nachricht, die mich persönlich sehr berührt hat. Ich empfinde das auch als jemand, der die Europäische Union vertreten darf, als eine große Ermutigung.
Ähnlich EU-Kommissionspräsident Barroso. Für ihn hat das Nobelpreiskomitee eine wichtige Botschaft verkündet.
That the European Union is something very precious. We should cherish it for the good of Europeans and indeed for the good of all the world.
Dass nämlich die EU etwas sehr Wertvolles sei. Wir sollten sie hegen und pflegen zum Wohle Europas und zum Wohle der Welt, so Barroso.
Warum die EU den Friedensnobelpreis ausgerechnet jetzt erhält, wo ihr innerer Friede durch die Eurokrise gefährdet ist, das fragen wir den Politologen Dieter Freiburghaus nach den Nachrichten des Tages mit Ursula Furgler.
Die vom Volk angenommene SVP-Initiative zur Ausschaffung krimineller Ausländer kann nicht direkt angewendet werden. Das hat das Bundesgericht entschieden und gleichzeitig festgehalten, zuerst müsse die Initiative vom Parlament konkretisiert werden. Einer der Bundesrichter hatte in der Verhandlung die Ansicht vertreten, die Initiative sei direkt anwendbar. Die vier anderen Bundesrichter waren dagegen der Ansicht, eine Verfassungsbestimmung müsse immer in einem weiteren Zusammenhang gesehen werden. So müsse das Völkerrecht und auch die Menschenrechtskonvention berücksichtigt werden. Für das Referendum gegen die Steuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich sind definitiv zu wenig Unterschriften eingereicht worden. Der Geschäftsführer der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, AUNS, sagte gegenüber Schweizer Radio DRS, die Bundeskanzlei habe ihm dieses Resultat mündlich mitgeteilt. Noch nicht bekannt ist der AUNS, wie viele Unterschriften gefehlt haben. Die Aktion prüft gegenwärtig, ob sie den Entscheid der Bundeskanzlei ans Bundesgericht weiterziehen will. Das stufenlose Rentensystem soll neu auch für bisherige IV-Rentner gelten. Das hat die zuständige Kommission des Nationalrats beschlossen. Die Sozialkommission folgt damit dem Bundesrat. Dieser will neu ein System für bisherige Rentner mit einem Invaliditätsgrad von über 50% einführen. Über 55-Jährige sollen zudem von Rentenkürzungen verschont bleiben. Der Bahn sollen für den Ausbau ihrer Infrastruktur 6,4 Milliarden Franken zur Verfügung stehen. Das fordert die Verkehrskommission des Ständerats. Finanziert werden sollen die Ausgaben zum Teil über die Mehrwertsteuer, wie die Parlamentsdienste mitteilen. Konkret soll die befristete Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der IV auch nach 2018 teilweise weitergeführt werden. Die Vorlage gilt als Gegenvorschlag zur VCS-Initiative für den öffentlichen Verkehr. Die SBB und der Elektronikkonzern Apple haben ihren Streit um die Verwendung der Bahnhofsuhr in Apple-Produkten beigelegt. Die beiden Unternehmen haben eine Lizenzvereinbarung unterzeichnet, die Apple das Recht gibt, die Bahnhofsuhr in Geräten wie iPad und iPhones zu verwenden. Über die Höhe der Lizenzgebühr werden keine Angaben gemacht. Die Schweizer Stop-AIDS-Kampagne ist 25-jährig. Nun geht die Aktion des Bundesamtes für Gesundheit, der AIDS-Hilfe Schweiz und der Stiftung Sexuelle Gesundheit Schweiz in eine neue Runde, wie das BAG mitteilt. Thema der neuen Love Life Aktion ist die Partnerinformation. Rinderdärme aus Brasilien für Cervelas dürfen wieder in die Schweiz importiert werden. Der Bund hat ein Einfuhrverbot aus dem Jahr 2006 aufgehoben. Dafür verantwortlich sei die Herabstufung des BSE-Risikos in Brasilien, bestätigte der Direktor des Fleischfachverbands einen Bericht der Bauernzeitung. Jene des brasilianischen Cebu-Rinders würden sich aber am besten für die Wurst eignen, sagen Fleischfachleute. Der japanische Energiekonzern TEPCO hat erstmals zugegeben, seine Sicherheitsvorkehrungen beim Atomkraftwerk Fukushima seien für den Fall eines Tsunamis ungenügend gewesen. TEPCO teilte mit, der Konzern habe die Lage bewusst verharmlost, um eine Schließung aus Sicherheitsgründen zu vermeiden. Das Erdbeben und der nachfolgende Tsunami führten in Fukushima im März 2011 zur Kernschmelze und zur folgenschwersten Atomkatastrophe seit dem Unglück von Tschernobyl im Jahr 1986. In Potsdam bei Berlin ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Zuvor mussten mehr als 10.000 Menschen im betroffenen Stadtteil ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger war damals von einem amerikanischen Flugzeug abgeworfen worden und nicht explodiert. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 6.655 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.314 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,84 gehandelt, der Dollar zu 93,37 Rappen. Das Wetter. Morgen im Norden teils sonnig, im Süden gebietsweise Regen. Die Temperatur Höchstwerte 13 bis 17 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Wirtschaftspolitik als Friedensinstrument.
Ich glaube, diese wirtschaftliche Integration ist selbst ein ganz wichtiger Pfeiler des Friedensprojekts. Es macht es nämlich unmöglich, dass diese Staaten überhaupt gegeneinander Krieg führen würden.
Wir sprechen mit dem Europaexperten Dieter Freiburghaus über den Friedensnobelpreis für die EU. Die wichtigste Kulturstiftung der Schweiz hat einen neuen Chef. Andrew Holland wird Pro Helvetia-Direktor. Der Grippen, einmal mehr, kreist über den politischen Stammtischen und den Schweizer Bergen. Dann hoffen auf die unsichtbare Hand.
They simply just were waiting for some invisible hand.
Hoffen auf eine gute Fügung, die Krise im Wirtschaftsmusterstaat Jordanien. Und die Alten sind die neuen Häuserbesetzer in Berlin. Echo der Zeit am Mikrofon Peter Vögeli. Die Europäische Union erhält den Friedensnobelpreis. Für mehr als 6 Jahrzehnte Förderung von Friede und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa, wie es in der Begründung heißt. Ich habe den Europaexperten und Politologen Dieter Freiburghaus gefragt, warum gerade jetzt? Schließlich war die europäische Integration in den letzten 60 Jahren noch nie so gefährdet wie heute. Denken wir nur an die 50% Jugendarbeitslosigkeit in gewissen Ländern.
Hölderlin hat gesagt, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Vielleicht müssen wir es so betrachten, dass eben hier jemand der tatsächlich in Schlingen geratenen EU ein bisschen zu Hilfe eilen will. Das wäre ja auch gar kein schlechtes Motiv.
Nun gibt es auch Spekulationen, es gäbe norwegisch innenpolitische Gründe.
Die stehen sicher nicht im Zentrum. Es ist aber schon so, dass die norwegischen politischen Eliten, die wollen seit langem in die EU, das ist bekannt. Das Volk hat ihnen zweimal einen Korb gegeben, hat zweimal Nein gesagt. Und dass nun hier möglicherweise auch innenpolitisch ein Zeichen gegeben werden soll, also hier Norwegerinnen und Norwegen, schaut doch mal hin, vergesst nicht ganz, wie wichtig Europa ist. Also das würde ich nicht ganz ausschließen.
Nun sind die Leistungen der EU in Sachen Frieden unbestritten. Und der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy hat dieser Tage gesagt, wenn es keine EU gibt, wird es Krieg geben. Stimmen Sie dem zu?
Nein, dem stimme ich nicht zu. Da gibt es keine Notwendigkeit. Es gibt zurzeit in Europa, innerhalb Europas, wenn man jetzt nochmal vom Kosovo ganz unten absieht, nicht das mindeste Motiv. Diese Volkswirtschaften sind so eng verknüpft, die sind so aufeinander angewiesen. Also innerhalb von Europa gibt es auch keinen Krieg, wenn die EU scheitert. Was nicht heißt, dass ich das wünschen würde. Aber so dramatisch sieht es dann doch nicht aus.
Was ist die größte Friedensleistung der EU?
In meinen Augen ist es das, was die EU nach 1989 geleistet hat. Nicht? Wir waren ja damals alle voll von Bangen und Hoffnung, was wird, wenn nun plötzlich die Sowjetmacht abzieht aus ganz Osteuropa bis nach Estland, Lettland und Litauen und so weiter. Ist das überhaupt zu stabilisieren, dieses Gebiet? Und dass in dieser Region, wieder mal abgesehen vom Balkan, bisher eigentlich nichts wirklich Schlimmes passiert ist, dass der Frieden erhalten werden konnte. Ich glaube, das hängt ganz massiv damit zusammen, dass man all diesen Staaten eine Beitrittsperspektive gegeben hat, und zwar sehr schnell, und sie dann auch beigetreten sind. Also ich meine, das ist eigentlich die größte Leistung der EU.
Der eigentliche Grundpfeiler der EU ist aber die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland, den einstigen Erbfeinden.
Ich würde auch sagen, das, was damals Adenauer und de Gaulle geleistet haben, dass sie aufeinander zugegangen sind, dass sie nicht nur Verständnis füreinander aufgebracht haben, sondern auch Sympathie, erstmal diese beiden Männer und mit der Zeit auch die Völker, das ist natürlich die Grundlage des heutigen Europa und das wird es auch bleiben. Man sieht es bis heute, wenn Frankreich und Deutschland zusammengehen, dann geht es voran in der EU, wenn sie nicht zusammengehen, dann geht es nicht voran. Also insofern ist die deutsch-französische Versöhnung ist der Grundpfeiler der ganzen europäischen Konstruktion.
Und ich meine, wenn man mit dem Maß der Geschichte misst, ist das ja gar nicht lange her.
Nein, die 60 Jahre sind natürlich nicht sehr viel. Die Schweiz war ein Staatenbund, ein Lockerer, der runtergegangen ist mit den Truppen Napoleons. Und dann hat es auch 50 Jahre gedauert, bis man dann in der Lage war, einen modernen Staat zu gründen. Also historisch gesehen sind das relativ kurze Zeiträume. Und die Zukunft der europäischen Integration scheint mir zurzeit durchaus noch offen zu sein.
Kritiker bemängeln, die EU sei vor allem ein wirtschaftliches Projekt.
Ja, da hätte ich nun gar nichts dagegen. Ich meine, dass der normale Kaufmann, wenn er nicht gerade mit Waffen handelt, eigentlich immer ein Mensch ist, der am Frieden interessiert ist. Und dass man mit der Wirtschaft begonnen hat und damit diese Volkswirtschaften aufs Engste miteinander verknüpft hat, dass heute Hunderttausende von Europäerinnen und Europäern in anderen Ländern leben und diese Erfahrung machen, ich glaube, diese wirtschaftliche Integration ist selbst ein ganz wichtiger Pfeiler des Friedensprojekts. Es macht es nämlich unmöglich, dass diese Staaten überhaupt gegeneinander kriegen. Führen würden.
Wenn es um Europa geht, steht für die Schweiz mehr das Portemonnaie und nicht die Friedensleistung der EU im Vordergrund. Warum wird diese historische Leistung der EU in der Schweiz so wenig gewürdigt?
Wir hatten vorhin gesagt, dass eigentlich die Voraussetzung für die europäische Einigung war, dass die schreckliche Erfahrung des Zweiten Weltkriegs war die Erfahrung, dass diese Nationalstaaten Zähne haben, dass sie unbändig sind, dass sie übereinander herfallen. Und das hat die Bereitschaft dann gefördert, überhaupt in diesen Staaten Souveränität abzugeben und sich in einem solchen Verbund zusammenzuschließen. Die Schweiz hat diese Erfahrung nicht gemacht. Sie ist nicht zerstört worden im Zweiten Weltkrieg. Im Gegenteil, sie ist sehr kraftstrotzend und selbst bewusst aus diesem Krieg hervorgegangen. Das heißt, sie hatte von Anfang an einfach nicht dieselben Motive wie die anderen europäischen Staaten, eine neue Form der Zusammenarbeit zu suchen. Wir stehen einfach hier sozusagen auf dem Abstellgleis einer anderen historischen Erfahrung und ich glaube, das wirkt bis heute nach.
Es wird ja die historische Rolle der EU mit diesem Nobelpreis gewürdigt. Aber wenn man aus historischer Perspektive auf die EU blickt, dann erinnert sie einem an ein kompliziertes mittelalterliches Gebilde, von dem man das Gefühl hat, das funktioniert nicht wirklich langfristig. Wird diese EU in dieser Form weiter bestehen können?
Solche komplexen, überkomplexen Reiche sind ja in der Tat untergegangen. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und die Schweiz, die auch an ihrer inneren Komplexität zugrunde gegangen ist. Ich glaube schon, dass Europa in größte Gefahr kommt, wenn nicht demnächst ein wirklich großer Schritt der Integration und das heißt letztlich eine Verfassungsgebung zustande kommt. Das scheint im Moment zwar fast unmöglich, unglaublich schwierig und so weiter, aber wie gesagt, eben wenn die Not dann groß genug ist, dann schaffen vielleicht Deutschland und Frankreich einen ganz großen Schritt nach vorn und andere werden sich anschließen. Das ist im Moment eine Hoffnung, aber ich glaube, es gibt doch ein paar Gründe, darauf zu zählen.
Nun besteht die EU aus 27 ganz unterschiedlichen Brüdern und Schwestern quasi. Kann die EU noch eine weitere Vergrößerung verkraften?
Also ich habe jetzt eben davon gesprochen, dass wahrscheinlich eine große, wirklich substanzielle Veränderung passieren muss, eine Verfassung, eine Bundesstaatlichkeit entstehen muss. Das kann sie ganz sicher nicht mit noch mehr Mitgliedern. Das kann sie eher mit weniger Mitgliedern. Ich würde eher davon ausgehen, dass es einen harten Kern gibt, vielleicht so wie damals die sechs zusammengekommen sind, und die dann einen solchen neuen bundesstaatsähnliches Europa gründen und sich die anderen dann wieder anschließen. Also ich glaube schon, dass Europa zurzeit auch an eine Überdehnung leidet.
Der EU-Experte und Politologe Dieter Freiburghaus. Die EU hat den Friedensnobelpreis erhalten, aber kann sie auch noch Montenegro aufnehmen? Am Sonntag wählt das kleine Land ein neues Parlament und Milo Djukanovic, einst Milosevic-Verbündeter, steht laut Umfragen vor einem neuen Wahlsieg in Montenegro. Er will das kleine Land in die EU führen. Der kleine Adriastaat mit nur 620.000 Einwohnern hat im EU-Fortschrittsbericht sogar ein erstaunlich gutes Zeugnis bekommen. Doch Kritiker werfen Djukanovic und seinem Umfeld Korruption, Verbindung zur organisierten Kriminalität und zweifelhafte Methoden im Wahlkampf vor. ARD-Kollege Ralf Borchert.
Sanamai Präsident der Demokratischen Partei Sozialista, Milo Djukanovic.
Der Mann, der hier als Wahlkampfredner angekündigt wird, dominiert Montenegro seit mehr als 20 Jahren. Milo Djukanovic war mit kurzen Unterbrechungen Präsident oder Premierminister, jetzt ist er erneut Spitzenkandidat der Regierungspartei DPS. Der Wahlsieg ist ihm laut Umfragen so gut wie sicher. Für die Opposition hat Djukanovic nur Spott übrig. Auf ihren Wahllisten gibt es niemanden, der wirklich für Montenegro ist. Wir können ihnen weder trauen noch die Legitimität geben, Montenegro zu regieren, so Djukanovic unter den Milo-Milo-Rufen seiner Anhänger. Zwar haben sich diesmal neue Oppositionsbündnisse gebildet, das aussichtsreichste unter dem Namen Demokratische Front, doch deren Spitzenkandidat Miodrag Lekic macht im ARD-Interview deutlich, dass er selbst nicht an einen Machtwechsel glaubt. Ohne Zweifel sind wir im politischen Aufschwung, sagt Lekic. Ich bin der Meinung, dass die Opposition nicht ohne Chancen ist, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Lekic hat es nicht geschafft, die zersplitterte Opposition zu einen. Und das, obwohl Djukanovic und seinem Umfeld Verbindungen zum Zigaretten- und Drogenschmuggel, Korruption und persönliche Bereicherung vorgeworfen werden. In der Redaktion der Zeitung Dan, übersetzt der Tag, klingeln auch deshalb unaufhörlich die Telefone, weil das regierungskritische Blatt zahlreiche Fälle von Wahlmanipulation dokumentiert. Gegen 50 bis 70 Euro werden angeblich potenziellen Oppositionswählern vorübergehend die Personalausweise abgenommen. Armen Landwirten schenkt die Regierungspartei kurz vor der Wahl ein paar Jungbullen. Von Arbeitslosigkeit geplagten Familien wird ein Job für den Sohn oder Neffen im Regierungsapparat versprochen. Im offiziellen Wählerverzeichnis sind angeblich tausende regierungsnahe Personen doppelt aufgeführt oder bereits Verstorbene nicht von der Liste gestrichen. Vor allem kann Dauermachthaber Djukanovic damit werben, dass Montenegro unter ihm EU-Beitrittskandidat geworden ist. Und die Hoffnung auf Europa teilen in Montenegro alle, auch der stellvertretende DAN-Chefredakteur Nikola Markovic. Djukanovic gerät jetzt in eine paradoxe Situation in seiner politischen Karriere. Als er sich von Serbiens Ex-Präsident Milosevic lossagte, hat er sich in Richtung EU orientiert. Jetzt kann er nicht mehr zurück, profitiert auch davon. Doch je mehr er sich der EU nähert, umso näher rückt auch sein politisches Ende, weil er kein Politiker ist, der europäische Standards erfüllt. Irgendwann erledigt sich das System Djukanovic selbst, hofft auch die prominenteste Regierungskritikerin des Landes, Vanja Djalovic, die den Dachverband der Bürgerinitiativen MANS leitet. Ich denke, der europäische Integrationsprozess ist die einzige Hoffnung für das Land, sagt Djalovic. Weil alles so strikt kontrolliert wird in Montenegro, dass sich kaum etwas ohne Druck von außen ändern lässt. Der Punkt ist nicht, wann genau wir der EU beitreten können. Der Punkt ist, durch das Setzen europäischer Standards Veränderungen zu erreichen. In diesem Sinne ist es mir auch egal, wie lange der Beitrittsprozess am Ende dauert.
Die Sozialkommission des Nationalrates fährt bei der Invalidenversicherung die harte Linie. Mit weiteren Maßnahmen sollen Hunderte von Millionen Franken eingespart werden. Anders als der Ständerat will die Sozialkommission sogar bei den bisherigen IV-Renten der unter 55-Jährigen den Rotstift ansetzen. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Wütend und enttäuscht ist man bei den Behindertenorganisationen. Nach all den Sparmaßnahmen der letzten Jahre will die Sozialkommission des Nationalrates die Schraube bei der Invalidenversicherung nochmals anziehen. Sowohl bei den laufenden IV-Renten als auch bei den sogenannten Kinderrenten will die Sozialkommission kürzen. Für Eva Eschimann vom Behindertendachverband Agil trifft dies die Schwer- und Schwerstbehinderten am stärksten.
Denen ihre Renten werden bis zu 30% gekürzt. Dann trifft es auch die Eltern, die mit Behinderung leben, die Kinder haben. Zum Beispiel ein blinder Mann, der bei seinen Kindern nicht mit Nachhilfeunterricht glänzen kann, weil er das nicht so lesen kann. Der bezahlt vielleicht von der Kinderrente die Nachhilfeunterrichtskosten und das soll dann einfach wegfallen. Das ist ganz dramatisch für die Familien.
Weniger dramatisch sieht diese Kürzungen eine äußerst knappe Mehrheit in der Sozialkommission. Sie erachtet viel eher die finanzielle Situation der IV als dramatisch. Die Kinderrenten müssten und könnten durchaus noch gekürzt werden, rechnet SVP-Gesundheitspolitiker Toni Bortoluzzi vor.
Die durchschnittliche Auszahlung einer Zulage für Eltern beträgt heute 540 Franken. Dazu kommen heute automatisch aufgrund des Familienzulagengesetzes mindestens 200 Franken, das früher nicht der Fall war. Und hier rechtfertigt sich eine Korrektur.
Sparmaßnahmen rechtfertigten sich auch bei den laufenden IV-Renten der unter 55-Jährigen, ebenfalls ein sehr heikler Punkt. Anders als der Ständerat will die Sozialkommission auch diese Renten angehen und so 150 statt nur 70 Millionen Franken pro Jahr einsparen. Toni Bortoluzzi.
Das ist entsprechend den Versprechungen, die man dem Volk gemacht hat bei der Mehrwertsteuererhöhung. Die läuft aus 2017 und es braucht eine Strukturbereinigung in der IV, um die Sanierung und das Ziel der Sanierung zu erreichen.
Falsch widerspricht da Gesundheitspolitikerin Silvia Schenker von der SP. Die IV sei bereits gesund, dieses Jahr werde gar mit einem Überschuss von 430 Millionen Franken gerechnet. Da brauche es die neueste IV-Revision nicht.
Wir haben Zahlen präsentiert bekommen in der Kommission, die aufzeigen, dass es ohne weitere Sparmaßnahmen möglich ist, die IV ins Lot zu bringen finanziell und sogar die Schulden abzubauen. Es dauert ungefähr 3 Jahre länger.
Die Referendumsdrohung steht im Raum. Der Nationalrat muss nun im Dezember entscheiden, ob er an der harten Linie seiner Kommission festhält.
Heute wurde Andrew Holland, ein Brite aus Herisau, zum neuen Direktor der Pro Helvetia gewählt. Er war der bisherige interimistische Chef der Schweizer Kulturstiftung. Ist er so provokativ wie sein Vorgänger? Karin Salm.
Der 46-jährige Andrew Holland kennt die Kulturförderung à fond. Die Kulturförderung in der Schweiz und den USA war das Thema seiner Dissertation. Das Bundesamt für Kultur kennt er von innen. 8 Jahre war er dort tätig und hat ein umfassendes Tanzkonzept entwickelt. Und seit 2004 wirkt er als sorgfältiger, strategischer Schaffer bei der Kulturstiftung Pro Helvetia. Kurzum, Andrew Holland kennt die üppige Schweizer Kulturlandschaft bestens. Seinem Vorgänger Pius Knüssel war genau diese wildwüchsige Kulturlandschaft zu viel. Er redete gern etwas verächtlich von der kulturellen Überproduktion. Andrew Holland tut das nicht.
Kultur kann man nie genug haben.
Und Andrew Holland, der in England auf die Welt kam und im Appenzellerland in Herisau aufgewachsen ist, weiß, was die Kulturstiftung Pro Helvetia auch nach 73 Jahren soll.
Unsere Aufgabe ist es, dort, wo wir überzeugt sind, dass die Anliegen der Kunst, der Kultur berechtigt sind, uns dort einzusetzen und für die Sache zu kämpfen, damit diese auch durchgesetzt werden kann. So verstehe ich meine Rolle auch als Direktor Pro Helvetia, mit Leidenschaft für die Anliegen der Kultur zu kämpfen.
Der Stiftungsrat der Pro Helvetia ist felsenfest davon überzeugt, in Andrew Holland unter 90 Bewerberinnen und Bewerbern den besten Mann gefunden zu haben. Einen, der integrativ ist, akzeptiert bei den Kulturschaffenden und fähig, Visionen für die nationale Kulturförderung zu entwickeln. Allerdings wollte Andrew Holland heute vor den Medien kein visionäres kulturpolitisches Feuerwerk zünden, sondern formulierte freundlich und nüchtern, dass es jetzt vor allem darum gehe, die Kulturbotschaft umzusetzen, ein Konzept für die Nachwuchsförderung und die Bereiche Fotografie und Design zu entwickeln und das Thema Gamekultur weiterzutreiben. Das klingt vielleicht erst einmal etwas langweilig und uninspiriert. Nein, sagt Hedi Graber. Sie leitet das Mikrokulturprozent und hat in den letzten Jahren immer wieder gemeinsam mit der Pro Helvetia Projekte gefördert und angerissen.
Aus meiner Sicht ist Andrew Holland die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
Hedi Graber traut dem neuen Pro Helvetia-Direktor zu, die Kulturbotschaft und das Kulturfördergesetz kompetent umzusetzen. Andrew Holland, der die Mechanismen der Kulturförderung aus dem FF kennt, wird nicht nur von Hedi Graber geschätzt. Auch die Kulturschaffenden zeigen sich erfreut. Erfreut, dass der Stiftungsrat keinen Provokateur à la Knüssel an die Spitze der Kulturstiftung gesetzt hat. Ruth Schweikert, Schriftstellerin und Präsidentin des Kulturdachverbands Viskultur, sagt es so.
Wir Kulturschaffende trauen ihm zu, dass es ihm wirklich um die Sache geht und dass er sich einsetzt für das kulturelle Leben, nicht nur für die Kulturschaffenden, sondern eben auch für die Bevölkerung, die breite Bevölkerung, die sich für Kultur interessiert und Kultur auch konsumiert.
Wenn Andrew Holland in 2,5 Wochen sich offiziell Direktor der Pro Helvetia nennen darf, weiß er zwei Dinge. Seine Wahl wird von vielen begrüßt und es wartet viel Arbeit auf ihn.
Es ist 18.28 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit...
Früher haben ja die jungen Leute das gemacht, warum sollen wir Alten das nicht auch mal machen?
Rentnern aus Hausbesetzern in Berlin. Dem Musterstaat Jordanien in der Krise. Und? Als Thema seit Monaten in Realität zum ersten Mal in der Schweizer Luft. Der Gripen. Denn gestern konnten 7000 Flugbegeisterte auf der Axalp den Gripen in Aktion bestaunen und heute durften Journalisten den schwedischen Vogel begutachten. Eine PR-Offensive, die aber nicht ausreicht, um Politik und Bevölkerung vom Gripen zu überzeugen, meint Elmar Plotzer.
Mit viel Kraft steigt der Gripen über dem verregneten Militärflugplatz Emmen in den Himmel. Gebannt verfolgen Reporter, Kameraleute und Fotografen die Szene. Korpskommandant Markus Gigax, der Chef der Schweizer Luftwaffe, ist begeistert.
Das Flugzeug, das Sie gesehen haben im Flug, das zeigt, dass das neue Triebwerk funktioniert, zeigt auch, dass das Radar funktioniert und wir sind absolut im Plan.
Denn das Flugzeug, das heute vorgeführt wird, hat schon einige technische Verbesserungen hinter sich. Nach einigen weiteren technischen Entwicklungen soll bald der Gripen des Typs E gebaut werden, also jenes Modell, das der Bundesrat kaufen will. Doch momentan sieht es nicht so aus, dass das Parlament und die Bevölkerung dabei mitmachen würden. Das ist auch Christian Katriner bewusst, dem Chef Sicherheitspolitik im VBS.
Wir haben Gegenwind, wir haben schon immer Gegenwind gehabt.
Der Gripen mit nur einem Triebwerk sei anderen Kampfflugzeugen technisch unterlegen, bemängelten einige Experten. und andere bezweifeln, ob die Schweiz überhaupt 22 Kampfflugzeuge für 3,1 Milliarden Franken kaufen sollte.
Ich glaube, es ist nicht gelungen, weder der Luftwaffe noch Bundesrat Maurer, der Bevölkerung zu erklären, wieso es jetzt derart teure neue Flieger braucht.
Sagt Roman Schürmann, der sich schon seit Jahren als Historiker, Buchautor und Journalist mit der Schweizer Luftwaffe befasst. Eine kritische Öffentlichkeit von einem umstrittenen Kampfflugzeug zu überzeugen, das ist vor 20 Jahren dem damaligen Verteidigungsminister Kaspar Villiger mit dem FA-18 gelungen. Wie Villiger damals, müsse jetzt Ueli Maurer sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale werfen und für das Flugzeug kämpfen, sagt Kenneth Angst, der damals persönlicher Mitarbeiter von Bundesrat Villiger war. Maurers größtes Problem seien heute die Bürgerlichen.
Es ist gar nicht sicher, ob der Freisinn hinter dem Grippen steht, wie man weiß, nachdem der neue Parteipräsident Müller erhebliche Zweifel angemeldet hat. Für Maurer ist einfach nicht erkennbar, auf wen er mit Sicherheit zählen kann.
Das ein Unterschied zu den 90er Jahren, als die Bürgerlichen noch geschlossen hinter neuen Kampfjets standen. Die politische Linke war schon damals gegen neue Kampfflugzeuge. Die Mitte vom Gripen zu überzeugen, sei jetzt denn auch die vordringliche Aufgabe, sagt VBS-Vertreter Christian Katrina.
Das Kernargument ist, dass der Gripen das einzige Flugzeug ist, das man beschaffen kann, ohne den Rest der Armee zu ruinieren. Und das ist für die Mitte wahrscheinlich ein recht wichtiges Argument.
Nächstes Jahr muss das Parlament über den Gripen entscheiden, übernächstes Jahr wahrscheinlich das Volk. Auch wenn es momentan nicht gut aussehe, bleibe er doch zuversichtlich, sagt Christian Katrina.
Unsere Erfahrung ist, dass am Schluss die Frage zugespitzt wird und dann auf einer sehr grundsätzlichen Ebene entschieden wird.
Ohne neue Kampfflugzeuge keine glaubwürdige Armee. So oder ähnlich wird das Motto der Gripen-Befürworter dann lauten. Ob das reicht? Der Gripen-Kampfjet ist heute wieder sicher in Emmen gelandet. Politisch hängt das Geschäft noch immer in der Luft.
Am World Economic Forum WEF in Davos sind der König von Jordanien und seine Frau immer gern gesehene Gäste. Denn Jordanien galt beim WEF und beim IWF immer als Musterland im Nahen Osten. Doch König Abdullah II. Sieht sich mit immer mehr hausgemachten Problemen konfrontiert, nicht zuletzt in der Wirtschaftspolitik. Aus Jordanien, Philipp Scholkmann.
Ausfallstraße aus Amman Richtung Wüste. Am Straßenrand Sufian, der Taxifahrer. Er resoniert über eine Region und ein Land in der Krise. Zwei Töchter, zwei Söhne, die er durchbringen muss, aber es geht, sagt er. Sufian erhält eine kleine Rente, denn der Taxifahrer war ein paar Jahre bei der jordanischen Polizei angestellt. Doch vor ein paar Wochen wollte der König die Subventionen für den Treibstoff kürzen und so das Autofahren teurer machen. Damit stach er in ein Wespennest. Ammans Taxifahrer streikten kurz und zwangen Abdullah II. So in die Knie. Prompt nahm der König die höheren Treibstoffpreise zurück. Es war ein Zeichen dafür, wie schwierig die wirtschaftliche Lage für die jordanischen Untertanen geworden ist und wie eng der finanzpolitische Spielraum für den haschimitischen Herrscher. Das kleine Königreich ist seit langem auf Kredite aus dem Ausland angewiesen und sollte sein hohes Staatsdefizit dringend senken. Mit ihrer Wirtschaftspolitik riskiert die jordanische Regierung aber zunehmend den Volkszorn und nicht nur in der Hauptstadt. Eine gute Autostunde südlich liegt die Stadt Kerak, auf halbem Weg zwischen Amman und Aqaba in der jordanischen Wüste. Die Gewerkschafter rüsten zum Freitagsprotest. Von der Kreuzritterburg aus kann man aufs Tote Meer runter und auf Israel rübersehen. Die Schlachten der Vergangenheit aber kümmern den Gewerkschaftsführer Mustafa Rawashte wenig. Ihm geht es um die Zukunft seiner Region. Die jordanische Wirtschaft beruht zu drei Vierteln auf dem Süden, sagt der Gewerkschaftsführer. Da ist der Hafen von Aqaba, das sind Phosphat und Kalisalz, die in der Region gewonnen werden für die Düngerproduktion. Diese ertragreichen Exportbetriebe sind wichtig für das wenig produktive Wüstenreich, das keine Erdölvorräte hat, wie die reichen Nachbarn am Golf. Doch um Geld zu machen, wurden die großen Staatsbetriebe an private Investoren verkauft. Und die Leute in Kerak wurden um ihren Teil betrogen, sagt der Gewerkschafter. Tatsächlich, kaum waren die Minen privatisiert, stiegen die Preise für die Endprodukte auf den Weltmärkten auf das Dreifache. Den satten Gewinn strichen die neuen Besitzer ein, sagt der jordanische Wirtschaftsexperte Ibrahim Saif, der für die renommierte Carnegie-Stiftung arbeitet.
What happens actually is that the prices of the final product internationally has tripled. And these firms has really scored and registered extremely high profits. And of course that profits wins to the new investors.
Es gibt auch den Verdacht, dass Geld unter dem Tisch durchgeschoben wurde bei der Privatisierung. Die Regierung aber zeigte wenig Elan, den Korruptionsvorwürfen nachzugehen. All das hat den Unmut genährt in dieser kargen und armen Wüstengegend, die eigentlich sehr königstreu ist. Hier im Süden ist Stammesgebiet, auf dessen Loyalität der haschemitische Herrscher besonders zählen konnte. Die Staatsbetriebe erfüllten dabei auch eine soziale Funktion, beschäftigten viele Leute, um vielen Leuten ein Auskommen zu sichern. Doch das ist vorbei. War es also ein Fehler, zu privatisieren?
When you really want to privatize, this is fine, but I think you should have compensating mechanisms.
Nicht grundsätzlich, sagt der Ökonom Saif, der auch Weltbank und Währungsfonds berät, aber auf diese Weise, ohne soziale Abfederung, das räche sich nun. Die Regierung habe dringend Geld gebraucht und einfach gehofft, dass irgendeine höhere Macht die wirtschaftlichen und sozialen Probleme schon lösen werde.
The government was in need for the cash. They sold off their shares in these enterprises and they simply just were waiting for some invisible hand to sort out the issues, knowing that this is sort of limited opportunities in this region.
14% beträgt die Arbeitslosigkeit landesweit, gemäß offiziellen Zahlen, doppelt so viele gemäß inoffiziellen, und die ökonomischen Aussichten für Jordanien sind schlecht. Umso mehr bräuchte die Regierung eine breit abgestützte politische Basis für ihre Macht, sagt der Ökonom Ibrahim Saif.
Absolutely, it is trapped actually. And this is where you need a true political opening in the system.
Um das Vertrauen der Bevölkerung und das Vertrauen der Investoren zu gewinnen, reiche es nicht, einfach die Schlüsselindustrien zu verkaufen. Abdullah II. Müsse die Forderungen nach Transparenz und politischer Mitbestimmung ernst nehmen und mit dem alten Pfründensystem brechen, das Unsummen verschlinge und die Wirtschaft lähme, sagt Saif. Noch hat der jordanische König Kapital. Es regt sich zwar zunehmend Unmut, aber in Kerak gibt's sogar manchmal Gegendemonstrationen von Königstreuen. Und auch der Gewerkschaftsführer Mustafa Rawash, der will nicht etwa den Sturz des Herrschers. Der Gewerkschafter will, dass die Korruption bekämpft wird und dass die Leute im Süden das Geld kriegen, das ihnen zusteht, wie er sagt. Auch der Taxifahrer Sufyan in Amman gibt König Abdullah noch Kredit. Der schafft das schon, sagt der Taxifahrer. Er braucht einfach Zeit für die nötigen Reformen. Sufyans Kollege Mustafa aber ist nicht mehr überzeugt.
Every time we said about nothing happened, you know.
Bis jetzt ist alles Gerede, sagt er. Wenn der König es ernst meinen würde mit seinen Reformen, könnte er ja irgendwann mal damit anfangen.
Der Beitrag von Philipp Schalkmann.
Und ich schreie es laut. Ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus.
Das war eine Häuserbesetzerhymne der 70er Jahre von Tonsteine Scherben. Kalter Kaffee. Heute machen nämlich Seniorinnen als Häuserbesetzerinnen Schlagzeilen. Im Ostberliner Bezirk Pankow haben sie eine etwas baufällige Villa besetzt, seit 100 Tagen, und an der Stillenstraße 10, so die Adresse, für ziemlich Aufruhr gesorgt. Kasper Selg.
Anwinkeln und schön bleiben und anwinkeln und wieder ab. Und alles schön locker.
Wir sind im Keller der Stillenstraße 10. Die Sportgruppe, 8 Seniorinnen und ein Senior, macht Gymnastik. Die Frauen sind zwischen 65 und 85 und der Mann, der besonders engagiert mitmacht, übertrifft sie alle noch bei Weitem.
Und das ist unser ältester Senior hier.
96. Hier unten im Keller ist Sport angesagt, auch für den 96-Jährigen. Und es wird viel gelacht dabei. Oben im ersten Stock ist ein Raum für Kartenspiele, einer für Schach, einer für andere Aktivitäten. Dazwischen im Erdgeschoss die Küche und ein größerer Raum. Hier ist die Malgruppe an der Arbeit. 10 Frauen eifrig beim Aquarellieren und Diskutieren. In diesem größeren Raum wird aber auch immer wieder mal gefeiert.
Da wird auch getanzt, ja natürlich. Also wir haben einmal im Monat auf jeden Fall eine Tanzveranstaltung hier. Und da können Sie sehen, wie die Alten doch noch beieinander sind.
Ja. Doris Sirbe, 71, ist stolz auf ihre Alten, auf ihren Seniorentreff. Sie ist Sprecherin des Clubs, der dieses Haus betreibt, und sie will nicht weg. Auch wenn der Bezirk vergangenen März mit Bedauern wissen ließ, die kleine Villa entspreche nicht mehr den geltenden Vorschriften. Nicht feuersicher, zu wenig Notausgänge, nicht rollstuhlgängig, baufällig. Der Umbau würde 2 Millionen kosten, der Unterhalt dann gegen 50.000 Euro. Das könne der verschuldete Bezirk sich schlicht nicht mehr leisten. Man bot den Senioren Unterkunft in anderen Lokalitäten an, ohne uns, sagte der Altenclub.
Wir haben also schon zu der Zeit protestiert. Und haben auch dort schon gesagt, bei der ersten Versammlung, also wenn alle Stricke reisen, besessen war das Haus.
Wie ist wer auf diese Idee gekommen?
Ja, eigentlich bin ich auf die Idee gekommen. Ich stand aber zu dem Zeitpunkt ganz alleine dort. Also ich musste mir natürlich erst Verbündete suchen.
Nun sind Sie ja, das darf ich sagen, nicht mehr 20, sondern sind eine Seniorin. Das tun doch Senioren nicht. Wie kommen Sie auf die Idee, ein Haus zu besetzen?
Ja, wie komme ich darauf? Also wir haben uns, oder ich habe gedacht, früher haben ja die jungen Leute das gemacht. Warum sollen wir Alten das nicht auch mal machen?
Wieso nicht? 2 Tage vor dem Räumungstermin organisierten sie und 7 weitere Seniorinnen einige Liegebetten und richteten sich im Haus ein. Sie brachten große Transparente an, draußen am Zaun, Hände weg von der stillen Straße, heißt es da. Und als die Behörden am 30. anrückten, um die Schlösser zu wechseln, war es zu spät.
Wir haben uns auch ein bisschen verbarrikadiert hier, dass man also auch hört, wenn jemand irgendwo eine Tür öffnet.
Und seither sind sie da geblieben und beharren auf ihrem Haus im Grünen, von dem der Bezirk sagt, das können wir uns schlicht nicht leisten. Wir brauchen das Geld dringend für anderes. Frage an die Rädelsführerin, haben Sie keinen Respekt vor demokratischen Entscheiden?
Es gibt eine Minderheit und die Minderheit kann genauso in einer Demokratie, denke ich mal, sich bemerkbar machen und um ihre Rechte kämpfen.
Keine Gewissensbisse?
Also Gewissensbisse hatten wir nicht. Wir haben bloß zu Anfang ein bisschen Angst gehabt, wie man mit uns umgeht.
Denn die Berliner Polizei kann Häuserbesetzer schon mal sehr grob rausschmeißen. Das tat sie hier nicht. Die Fernsehbilder wären politisch nicht zu verkraften gewesen für die SPD und die Grünen, für die Mehrheit im Bezirksparlament. Die haben aber ihren unpopulären Sparkurs bisher tapfer durchgehalten. Nur sie wurden müde angesichts der sehr populären Seniorenrebellion. Es zeichnet sich jetzt ein möglicher Kompromiss ab. Eine neue Trägerschaft, ein wesentlich günstigerer Umbau, tiefere Unterhaltskosten. Es wird Zeit. Denn auch die Besetzerinnen werden langsam aber sicher müde. Nach 100 Tagen in einer eigentlich unfreiwilligen Wohngemeinschaft, in einem Haus, das gar nicht zum Wohnen eingerichtet ist.
Es war eine lange Zeit, eine aufregende Zeit, schwere Zeit. Also wir sind kaputt und da kommt eben doch unser Alter zum Ausdruck, dass wir also doch nicht mehr ganz so jung sind.
Aber irgendwann mal jüngere Ersatzbesetzer herrufen, das war und ist für die alten Frauen dann doch kein Thema.
Damit nicht gesagt wird, die brauchen die jungen Leute und wir wollten beweisen, dass wir Alten also in der Lage sind, solche Sachen zu organisieren.
So hoffen sie jetzt auf eine schnelle Lösung. Und bis es soweit ist, wird weiter besetzt und weiter gemalt im Malsaal und weiter geturnt im Turnsaal. Und gelacht.
Ja, ja, das auch. Ja, genau.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Georg Auf der Mauer. Für die Technik Valo Müller. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.